Ich glaube, die meisten von euch werden dieses Bild kennen, oder? Wer von euch hat es noch nie gesehen? Ein paar. Hildegard, was siehst du? Die Hildegard sieht eine alte Frau, sieht jemand was anderes. Tina, was siehst du? Die Tina sieht eine junge Frau. Okay. Ähnliches Bild. Die weiter hinten sitzen, sehen vielleicht ein Gesicht, ein Profil von einem Mann. Die weiter vorne sitzen, sehen vielleicht eher eine Frau, die in einem Garten spazieren geht. Und die Frage ist, wie kommt es, dass wir das Gleiche anschauen und doch unterschiedliche Dinge sehen? Im Leben ist es genauso. Vieles ist eine Frage des Blickwinkels und der Perspektive. Eine Frau, Anais Nin, hat mal gesagt, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Könnte da was dran sein? Weil wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein sollten, deshalb haben wir immer einen Knick in der Optik. Jeder von uns. Und diesen Knick möchte uns die Bibel korrigieren. Unser ganzes Leben ist eine Einstellungssache. Die Frage ist nur, wer unser Leben einstellt. Und deine Einstellung zu dem, zum Beispiel, was du wahrnimmst über Gott, über dich selber, über die Umstände deines Lebens, über deine Umgebung, über das, was du Tag für Tag siehst. Und diese Einstellung macht letztendlich dein Leben aus. Wir nehmen täglich Dinge wahr und manchmal stelle ich mir vor, dass Gott immer fragt, du Schorsch, was siehst du jetzt? Und vielleicht sollten wir dann öfter zurückfragen, Herr, siehst du das auch, was ich jetzt sehe? Oder habe ich da einen Knick in meiner Optik? Ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, der sehr bekannt ist, aber der uns helfen kann in Bezug auf unsere Wahrnehmung in 4. Mose Kapitel 13 und 14. Hier lesen wir von dem Millionenvolk Israel. Sie sind mittlerweile aus der Knechtschaft aus Ägypten ausgezogen und stehen jetzt unmittelbar vor dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, ein Land, das von Milch und Honig fließt. 480 Kilometer Reise haben sie hinter sich und eigentlich sind sie jetzt am Ende ihrer Reise. Sie sind unmittelbar vor dem Ziel. Und jetzt lesen wir in 4. Mose 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich ihnen geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Und da werden die Namen aufgelistet. Ein Schamua vom Stamm Ruben, ein Schaffat vom Stamm Simeon, ein Kaleb vom Stamm Juda und so weiter. Vers 17, als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen und was für ein Land es ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin wachsen oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus von der Wüste Zin bis nach Rechob, von wo man nach Hamat geht. Vers 23, und sie kamen ins Tal Eschkol und schnitten dort eine Weintraube ab, eine Weinrebe mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit auf einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaft hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesch, und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Ich glaube, dass die Kathi und der Ralf zurzeit in Israel sind, und wahrscheinlich wird ihnen dieses Zeichen dort öfter begegnen. Das sieht man, habe ich mir sagen lassen, auf Taxis und auf Bussen. Und es ist das Symbol des Ministeriums für Tourismus in Israel. Und es soll die Touristen einladen, sich selbst ein Bild zu machen von dem Land der Bibel, es sozusagen auskundschaften, wie die 12 Kundschafter damals, und zu entdecken, was es dort in diesem Land gibt. Aber es kann sein, dass die Kathi und der Ralf das Gleiche sehen, aber es unterschiedlich wahrnehmen, oder? Völlig anders wahrnehmen. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Kannst du den Beamer gerne ausmachen, das Licht können wir anmachen, weil es doch ein bisschen finster hier vorne. Bitteschön. Jeder von uns steht wie das Volk Israel vor dem Land eines Lebens mit Gott. Und dieses Land für uns ist voller Verheißungen. Und um zu sehen, was Gott uns versprochen hat, was er uns geben möchte, müssen wir die Bibel auskundschaften. Und dort haben wir seine Verheißungen vor uns, die liegen vor uns, so wie die riesige Traube jetzt vor den Kindern Israels, gell? Und sie hören die Botschaft: Alles ist wahr, es ist genauso. Aber jetzt kommt es auf unsere Optik an. Es kann sein, dass heute Morgen hier 12 Geschwister den gleichen Bibeltext lesen und nur 2 gehen ermutigt nach Hause und 10 entmutigt. Wo liegt der Fehler? Liegt er im Wort Gottes? Nein, er liegt in uns. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie wir sind. Vers 27. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären, oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Da werden 12 Kundschafter ausgenannt. Alle 12 werden ausgewählt. Alle 12 haben einen ähnlichen Charakter. Alle 12 sind Fürsten ihrer Stämme. Alle 12 sind vornehm, tapfer und mutig. Alle 12 sehen das Gleiche. Die Früchte, die Bewohner, die Städte. Alle 12 kommen zurück und berichten erst einmal das Gleiche. Und dann kommt so ein fettes Aber. Aber wir können dieses Land nicht einnehmen, denn die Bewohner sind viel zu stark. Und der erste Knick in dieser Optik kommt durch Zweifel. Warum geht hier die Beurteilung der 12 so krass auseinander? 10 der 12 Kundschafter sehen die Städte und die Menschen nur an sich. Wer die Dinge des Lebens nur an sich wahrnimmt, der sieht nicht objektiv. Ein Urteil ohne Gott ist nie objektiv. Deswegen werden die Medien auch nie objektiv berichten. Und den ersten Ansatz von Zweifel, den sehen wir ja schon darin, dass sie das Land überhaupt auskundschaften wollen. Weil ich glaube, ursprünglich wäre es anders gelaufen. In 5. Mose Kapitel 1, da berichtet der Mose jetzt rückblickend, und er sagt in Vers 21, siehe, er spricht jetzt zum Volk, gell? Siehe, der Herr, dein Gott, hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt. Zieh hinauf, nimm es in Besitz, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt. Und jetzt sagt Mose, da kamt ihr alle her zu mir und spracht, ach, lass uns Männer vor uns hersenden, die für uns das Land erkunden und uns Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen und die Städte, in die wir kommen sollen. Und das war dann auch okay in den Augen von Mose. Erst einmal kam dieser Wunsch vom Volk selbst und nicht von Gott. Ich glaube, Gott wollte, dass sie losziehen. Sie hatten ja die Verheißungen und hineingehen in das Land und alles so vorfinden, wie er es ihnen versprochen hat. Ihr werdet das Land einnehmen und besitzen, war die Verheißung. Das war Plan A. Aber die Israeliten sagen, nein, wir gehen lieber nach Plan B. Und Plan B heißt, sicher ist sicher. Lieber zuerst schauen und dann im Glauben handeln. Lasst uns zuerst mal das Land auskundschaften. Das hätten sie sich eigentlich sparen können. Das, was sie nach 40 Tagen herausgefunden haben, ist eh nur das, was sie schon wussten vorher. Vom menschlichen Blickpunkt aus war Plan B eine gute Idee, gell? Aber vom geistlichen Standpunkt aus war es überflüssig. Aber Gott gestattet dem Plan B und befiehlt jetzt nach Plan B, macht es so, wählt 12 Kundschafter aus. Und jetzt wird ein Komitee von 12 Männern gewählt. Einer hat mal gesagt, ein Komitee ist eine Gruppe von Leuten, die einzeln nichts tun können und dann zusammen entscheiden, dass sie nichts tun wollen. Und es ist interessant, wie die Kundschafter das Land bezeichnen. Sie kommen zurück und sagen, das Land, wohin du uns gesandt hast. Das ist schon so eine Schuldzuweisung da, gell? Sie sagen nicht das Land, das der Herr uns geben wird, sondern das Land, das du uns, da hast du uns doch hingeschickt, oder? 10 Kundschafter beurteilen das Land nur an sich. Wir können das Land nicht einnehmen. Es ist ja nicht so, dass die 10 nicht an Gott geglaubt hätten. Aber sie bringen ihren Glauben nicht in ihr Leben, nicht in ihren Alltag. Du hörst Sonntag für Sonntag Gottes Wort. Wie viel von diesem Wort bringst du in deinen Alltag? Und Und das Ergebnis ist, wenn wir das nicht tun, ist, dass wir eine verzerrte Optik haben. Das ist wie so auf so Volksfesten. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber früher war ich gern so im Spiegellabyrinth. Dann rennst du rum, dann stehst du vor dem Spiegel, dann bist du so riesengroß, gell? Und im nächsten Spiegel bist du dann plötzlich ganz klein. Das sind Zerrspiegel. Und genauso ist es mit der Optik des Zweifels. Sie sagen, da waren Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Meine Frage ist, woher sie das gewusst haben. Ne? Nach ihrer Schilderung müssten die Menschen dort sein wie Wolkenkratzer und die Städte, die wachsen plötzlich bis in den Himmel hinauf. Zwei Mutmacher, 10 Miesmacher und tausende Mitmacher. Du wirst das Verhältnis in unserer Gemeinde. Ähnlich? Wenig Mutmacher, einige Miesmacher und viele Mitmacher. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Ich frage mich, wie hätten wir entschieden, wenn wir an dieser Stelle in der Wüste gewesen wären, als Gemeinde? Was wäre unser Tenor? Das geht nicht, oder? Oder welche Älteste würdet ihr euch wünschen in der Gemeinde? Solche, die was wagen im Vertrauen auf den Herrn oder lieber solche, die vorsichtshalber immer auf Nummer sicher gehen? Solche, die vorher lieber alle Risiken abwagen und dann am Ende lieber doch noch nichts riskieren. Sicher ist sicher. Sprüche 3. Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was bedeutet denn das? Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Ein erster Knick in der Optik kommt durch Zweifel. Und wie können wir diesen Fehler beheben? Nur durch Vertrauen. Zwei waren dabei, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen, wir werden sie gewiss bezwingen. Und dann gesellt sich ihm in Kapitel 14 noch der Kaleb dazu, der Joshua, Vers 6, und Joshua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Warum sind die Sichtweisen von diesen 12 Kundschaftern so unterschiedlich? Josua und Kaleb sagen, liebe Leute, die ganze Wirklichkeit gibt es nur mit Gott. Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum werde ich nicht wanken. Alle Zeit, das heißt in jeder Lage. Ob du in der Schule bist, ob du in der Arbeit bist, ob du in der Gemeinde sitzt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, deshalb werde ich nicht wanken. Wir müssen uns täglich entscheiden, ob wir auf Gott schauen oder die Dinge an uns selbst wahrnehmen. Ich weiß nicht, wenn du, der Elias könnte es jetzt besser erklären, wenn du heute auf dem Computer mit einem Bildbearbeitungsprogramm arbeitest, vielleicht haben das schon einige gemacht, Photoshop oder so ähnlich, dann arbeitest du dort mit Ebenen. Gell? Also Ebenen sind so wie Glasplatten. Wie wenn du zwei Glasplatten zusammenlegst, zwei Ebenen, und dann schaust du durch die zwei Platten durch. Wenn du nur durch eine durchschaust, dann hast du nur eine Ebene. Und jetzt legst du auf die erste Ebene, auf die eine Ebene irgendeine Landschaft. Und auf die zweite Ebene legst du eine Person. Nur die Gestalt einer Person. Und jetzt legst du beide Ebenen zusammen. Und was passiert? Die Person steht plötzlich mitten in der Landschaft. Mit der Optik des Glaubens ist es genauso. Du legst über das, was du siehst, immer noch eine zweite Ebene. Und diese zweite Ebene ist Gott. Das heißt, du bringst bei allem, was du in deiner Welt siehst, immer den Herrn Jesus mit ins Bild. Es kann sein, dass du auf deiner einen Ebene nur Schwierigkeiten, nur Probleme, nur Ärger hast. Deine Aufgabe ist es jetzt, dass du die Ebene, wo Jesus Christus drauf ist, mit dieser anderen Ebene zusammenlegst. Und plötzlich ändert sich deine Perspektive, deine Optik. Die richtige Wahrnehmung gibt es nur mit Gott. Und einige von uns leben zurzeit wahrscheinlich in sehr schweren Lebensumständen. Und vielleicht auch die Gemeinde selbst, gell? Man sagt, also unsere Lebensumstände sind zurzeit nicht so einfach. Und diese Umstände können dein Glauben entweder schwächen oder stärken. Ihr wisst wahrscheinlich, wie die Geschichte hier weitergeht. Das Volk muss weitere viele Jahre, Jahrzehnte durch die Wüste ziehen. Wenn du Zweifel zu deiner Gewohnheit machst, dann wirst du dein geistliches Leben in der Wüste verbringen. Erster Knick in der Optik: Zweifel. Wie können wir diesen Fehler beheben? Nur durch Glauben. Ein zweiter Knick in der Optik, den ich hier sehe, ist Murren. Und wenn du Murren zu deiner Gewohnheit machst in deinem Leben, auch dann wirst du dein geistliches Leben in der Wüste verbringen. Zweifel bringen dich nicht vorwärts und Murren bringt dich auch nicht vorwärts. Vers 14: Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Hätten sie bloß nicht diesen Wunsch ausgesprochen. Ja? Vers 26 und 27: Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden, die gegen mich murrt? Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört, das sie gegen mich erheben. Wären wir doch in der Wüste gestorben. Gehen wir doch wieder lieber zurück nach Ägypten. Und bei uns setzt sich dieses Jammern fort. Da hätte ich doch bloß mehr Lohn. Hätte ich doch bloß eine andere Frau geheiratet. Ich jammer über das Wetter, über langsame Fahrer im Verkehr, auch schon am Sonntagvormittag, über den Arbeitgeber, über die Gemeinde, über Politiker. Klagen ist eigentlich eine Pest. Und womit beheben wir unser ständiges Murren und Klagen? Ersetze dein Murren durch Dankbarkeit. Das Gegenmittel ist Dankbarkeit. Ich denke, ich habe vor kurzem Lukas 17 gelesen. Da kommt eine Geschichte vor mit einer ganz ähnlichen Konstellation. Da heißt es, bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten Jesus 10 aussätzige Männer, die von fern stehen blieben, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, und als er sah, dass er geheilt worden war, pries er Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht ihrer 10 rein geworden? Wo sind die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Fast ähnliche Zahlen hier. Hier ist einer von 10 dankbar, einer von 10 gibt Gott die Ehre. Damals in der Wüste waren es 2 von 12, die Gott die Ehre gaben. Wie schaut es mit deiner dankbaren Einstellung aus? Als du heute Morgen das Auto da draußen geparkt hast und in die Gemeinderäume hereingekommen bist, was hat dich bewegt? Dankbarkeit? Danke, dass es in Traunreuth diese Gemeinde gibt. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Danke, dass es die Geschwister mit mir aushalten. Danke, dass ich heute Morgen nicht irgendwo anders sein muss. Schon gar nicht im Bett. Deine Lebensqualität steigt, wenn du dankst, und Gottes Ehre steigt, wenn du dankst. Und Gottes Ehre und Anbetung in deinem Leben wird alles ändern. Aber wenn du Murren zu deiner Gewohnheit machst, wirst du dein Leben in einer Wüste verbringen. Und jeder von uns weiß das, dass es so ist. Und trotzdem wählen wir lieber die Wüste. Ist das nicht komisch? Mit Dankbarkeit als Grundeinstellung meine ich jetzt nicht so das, was man so täglich als Floskeln so weitergeben. Ja, auf dem Jubel habe ich mal versucht mitzuzählen, wie oft ich Danke sage. Nach 50, 60 Mal habe ich aufgehört. Kannst du mal rüberrutschen? Danke. Mir ist der Löffel runtergefallen. Kannst du mal? Ja, danke. Kannst du mir Kaffee reichen? Danke. Das meine ich jetzt nicht, aber setz dich mal nachts, heute Nacht hin, bevor du ins Bett gehst, und schreib dir auf einem Zettel 5 konkrete Dinge auf, für die, was du heute erlebt hast, Gott danken kannst. Und dann sag Danke, Herr, 1, 2 bis 5. Und morgen machst du es mit 5 anderen Dingen, wofür du danken kannst. Und am Ende der Woche hast du 7 mal 5, 35. Und dann gehst du die 35 durch und ich bin überzeugt, das würde mein Leben radikalisieren. Ein erster Knick durch Zweifel, er wird behoben durch Glauben. Ein zweiter Knick Murren, er wird behoben durch Dankbarkeit. Ein dritter Knick geschieht durch Rebellion. Und wenn du Rebellion zu deiner Gewohnheit machst, auch dann wirst du dein geistliches Leben in der Wüste verbringen. Kapitel 14, Vers 4. Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Vers 10. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Und Josua und Kaleb sagen, seid nicht widerspenstig, rebelliert nicht ständig. Und dann greift Gott ein. Und keiner von diesem Volk über 20 Jahre wird das Ziel erreichen. Vers 31. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichen aber sollen in dieser Wüste fallen. Und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, so dass je ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeiten tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt, fürwahr, ich werde das an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden. Die Männer aber, die Mose gesandt hatte, das Land zu erkunden und die wiedergekommen waren und die ganze Gemeinde dazu brachten, gegen ihn zu murren, indem sie das Land in Verruf brachten, diese Männer, die das Land in Verruf gebracht hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Und jetzt endlich wacht die Gemeinde auf. Sie sehen, das sind 10 führende Männer und die sterben plötzlich an einer Plage. Und sie merken jetzt, Zweifeln und Murren, das war nicht richtig. Und wie reagieren sie jetzt? Vers 40. Und sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglands zu ziehen und sprachen, siehe, hier sind wir. Wir sind das, die Gehorsamen, gell? Wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sprach, warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Mittlerweile gilt ein anderer Befehl. Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Vers 44, aber sie waren vermessen und wollten auf die Höhe des Berglandes ziehen, doch weder die Lade des Bundes des Herrn noch Mose verließen das Lager. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf dem Bergland lagen, herab und schlugen sie und zerstreuten sie bis nach Horma. Zuerst sagt Gott, ihr sollt gehen und das Land einnehmen, und sie sagen, nein, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Dann sagt Gott, geht nicht. Und sie sagen, wir wollen gehen um jeden Preis. Das ist Rebellion. Und das gleiche Muster entdecken wir doch bei uns, oder? Sogar bei Menschen, die tief in der Krise sind und nicht mehr ein noch aus wissen, die rufen manchmal um Hilfe, und wenn sie dann Hilfe angeboten bekommen von irgendwelchen Geschwistern, dann scheren sie aus und machen doch wieder, was sie wollen. Und oft befinden sich diese Menschen und bleiben diese Menschen dann in so einer Art Dauerkrise, weil sie auf niemanden wirklich hören. Und wenn wir ehrlich sind, da finden wir diese Verhaltensmuster auch bei uns. Wenn du Rebellion zu deiner Gewohnheit machst, dann wirst du dein geistliches Leben in der Wüste verbringen. Wie soll man Rebellion beheben? Die Bibel sagt, durch Unterordnung, durch Demut und Gehorsam. 1. Petrus 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Einer hat mal gesagt, wenn Christus sagt, spring, dann frage du, wie hoch? Und sag nicht, wieso? Wenn wir es in unserem Leben lernen, Zweifel durch Glauben zu ersetzen, Jammern durch Dankbarkeit und Rebellion durch Gehorsam, wenn wir das ersetzen, dann werden wir erleben, was der Psalmist sagt, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen, weil dann die Perspektive stimmt. Warum? Weil durch Glauben, Dankbarkeit und Gehorsam die richtige Perspektive in mein Leben kommt. Gott möchte, dass wir Ebenen zusammenlegen, ne? Nicht die eine Ebene nur im Gottesdienst haben und da feiern wir Gott groß und Jesus, und die andere Ebene, all die Schwierigkeiten, die wir draußen im Alltag haben, getrennt nützt uns das wenig. Bring deinen Glauben in deinen Alltag. Und dann werden wir erleben, dass für Gott Mauern nicht so groß ist, wie sie uns oft erscheinen. Amen.